Guten Abend und herzlich willkommen hier im Saal. Vielleicht fangen wir mal mit Herrn Jagno an. Wir haben gerade zum Ende des Vortrags gehört, ein E-Sports made in Germany. Würden Sie sich da wiederfinden?
Na klar. Also als deutscher Verband für den E-Sport, für den organisierten E-Sport, gucken wir natürlich insbesondere auf die Teams aus Deutschland, auf die Vereine aus Deutschland, auf die Athletinnen und Athleten aus Deutschland und auch, wie wir uns in der Welt positionieren. Und da gibt es ja gerade ganz, ganz viel spannende Entwicklungen, die auch das Verhältnis von einem deutschen E-Sport zu einem weltweiten E-Sport in anderen Ländern sehr interessant definiert.
In dem Satz war auch direkt zu hören, außerhalb des organisierten Sports, das ist ja seit Monaten und Jahren eigentlich umstritten, fragen wir mal Herrn Klingbeil dazu, damit ist es quasi fast schon abgeräumt, das Thema, oder kann man das nicht so leicht abräumen, der E-Sport und der Sport?
Was meinen Sie mit abräumen?
Also, dass wir gar nicht drüber diskutieren müssen, in welchen Kategorien wir das einordnen.
Na, ich habe ja das Gefühl, dass die Diskussion jetzt gerade erst richtig losgeht. Also, Koalitionsvertrag ist gerade angesprochen worden. Die legendäre Sitzung des Sportausschusses, wo es ja durchaus auch innerhalb der Regierungsfraktionen zu Diskussionen gab, also in den Fraktionen, nicht zwischen den Fraktionen ausnahmsweise mal. Aber das merke ich, dass in den Parteien dieses Thema wild diskutiert wird. Und es geht jetzt mal gar nicht um die Frage, ist es Sport oder nicht. Ich habe da eine Meinung zu, die vielleicht unsere Sportpolitiker nicht teilen, aber es geht
ja dann.
Für mich ist es Sport. Also ich gehöre zu den Leuten, die es mit in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben. Und die am Ende ist der auch von 9 Leuten unterschrieben worden, also Frau Merkel, Frau Kamm-Karrenbauer, Herr Seehofer, meine Wenigkeit. Wir haben den ja alle unterschrieben, diesen Koalitionsvertrag, und sind dann auch in der Pflicht, Dinge da umzusetzen. Und für mich geht es aber vor allem darum, dass wir eine Debatte versachlichen müssen. Also ich habe Diskussionen in der Politik erlebt, Killerspiel ist vorhin angesprochen worden, bis hin zu Vorurteilen über E-Sport, das seien irgendwie die kleinen dicken Jungs, die mit der Cola da irgendwie auf dem Sofa sitzen und nichts leisten. Und da wandelt sich, glaube ich, gerade eine Diskussion, und die politische, die ökonomische, die gesellschaftliche Bedeutung von E-Sport, die wird gerade erkannt, und das ist eine gute Entwicklung, die das Ganze nimmt, und ich wünsche mir jetzt aber auch politische Entscheidungen.
Herr Kerber, Sie arbeiten im Innenministerium, Sie haben ja auch eine Sportabteilung. Sie könnten eigentlich relativ klar sagen, was dann Sport ist oder nicht.
Dieses Demokratieverständnis finde ich interessant. Ein Ministerium muss ja den politischen Willen von Parlamenten umsetzen. Die sind mehr oder weniger durch Koalitionsverträge wiedergespiegelt, aber nicht unbedingt vollständig. Und der Generalsekretär der SPD, eine der beiden Säulen dieser Koalition, hat das ja auch schon angedeutet. Es gibt innerhalb der Regierungskoalition unterschiedliche Lesarten dieses Beschlusses oder dieses Textes im Koalitionsvertrag. Mit genau diesen unterschiedlichen Lesarten muss ich jeden Tag arbeiten. Sprich, ich soll ja, wenn möglich, die Lösung für etwas bringen, was im Parlament noch gar nicht gelöst werden kann. Also Sie sehen schon, ich versuche mich relativ gewandt aus der Verantwortung zu ziehen, die ich nicht habe. Aber ich habe, und das haben Sie natürlich auch zu Recht gesagt, die Verantwortung im Ministerium als Sportstaatssekretär für den organisierten Sport. Und deswegen ist die Frage, die heute diesem Abend als Überschrift gegeben wurde, braucht der Sport den E-Sport oder umgekehrt, Professor Wendeborn drehte das ja auch intelligenterweise um, genau die Frage, die ich eigentlich mit meinen Kollegen lösen und Kolleginnen lösen muss. Das schaffe ich aber nur, ich will da wirklich nahtlos an Herrn Klingbeil anschließen, wenn wir die im Moment sehr leidenschaftlich, aber noch junge, leidenschaftlich geführte, aber noch junge Debatte ein Stück weit versachlichen. Und ich hoffe, dass Abende wie der heute dazu beitragen. Denn nur wenn wir eine Versachlichung bei allen Teilnehmern dieser Diskussion haben, kann ich eine Lösung präsentieren, von der vielleicht 70, 80, 90 oder 100% der Betroffenen sagen, ja genau, das ist es. Im Moment ist, egal was ich auf den Tisch lege, ist eher 50-50.
Das heißt, Sie haben auch noch keine Idee, in welche Richtung die Lösung gehen könnte?
Na ja, gut, es ist eine Idee auf dem Tisch. Das ist das Grundsatz- oder Positionspapier, das der Deutsche Olympische Sportbund, ich glaube, im Dezember auf seiner Mitgliederversammlung verabschiedet hat. Und jetzt läuft ja mein Tag so, ich schaue mir zunächst mal an, was sagen denn die Sportpolitiker dazu. Ich gehe dann also in den Sportausschuss, ich werde da eingeladen, soll dann Position beziehen. Und der Sportausschuss hat gesagt, sie teilen die Einstellung des Deutschen Olympischen Sportbunds. Es gibt daneben aber natürlich andere Betroffenheiten, auch innerhalb der Bundesregierung. E-Sports oder Gaming, egal welche Position man nimmt, hat auch etwas zu tun mit der Zuständigkeit des Jugend- und Familienministeriums. Die sehen das wieder anders als der Sportausschuss. Generell ist ja die Tatsache, dass E-Sports etwas mit Jugend zu tun hat, mit Jugendlichen, mit Alltagskultur, wie es Professor Wendeborn sagte, etwas, was man nicht bei der Betrachtung außen vor lassen kann. Und jetzt, weil Sie mich ganz am Anfang gefragt haben, als Sportstaatssekretär, die Realität für mich ist natürlich zu erkennen, dass Jugendliche heute beides machen. Sie machen E-Sports und sie machen den analogen Sport. Und ich habe so manchmal den Eindruck, dass die unterschiedlichen Interessensträger in der Sportwelt buhlen um die Aufmerksamkeit und um die Zeit dieser Jugendlichen. Die Realität dürfte sein, dass viele Jugendliche beides machen. Sie spielen, wie mein Sohn, stundenlang Fortnite, nächtelang. Sie sind dann aber auch mal stundenlang auf dem Fußballplatz. Also ich merke, dass das bei Jugendlichen völlig hybrid diskutiert wird. Die finden unsere Diskussion entweder oder, können die nur bedingt nachvollziehen. Und darauf muss ich eine Antwort finden im Ministerium, mit den Betroffenen im Parlament.
Mit welchem Konzept, Frau Rücker, suchen Sie denn um die Aufmerksamkeit? Was schlagen Sie den Jugendlichen denn vor, um sie für den Sport zu begeistern?
Also ich würde Herrn Kerber schon zunächst einmal zustimmen, dass wir es auch nicht als Entweder-Oder sehen, sondern dass wir schon glauben, dass Jugendliche auch im Moment beides letztendlich realisieren können. Und das zeigen sich ja auch in unseren Zahlen. Wir können in den letzten 10 Jahren keinen rückläufigen Organisationsgrad bei Kindern und Jugendlichen erkennen. Das zunächst einmal sehen wir als sehr positives Signal. Und auch da sagen wir, 80% der Jungs zwischen 7 und 14 Jahren sind Mitglied in einem Sportverein. Und das finden wir eine beeindruckende Zahl. Und die entwickelt sich seit Jahren konstant, beziehungsweise sogar in den letzten Jahren noch wachsend. Und 62% der Mädchen. Und da sagen wir zunächst einmal, wir scheinen mit unserem Angebot schon attraktiv zu sein für die Kinder und Jugendlichen dieser Bevölkerung.
Aber trotzdem müssen Sie sich mit dem Thema E-Sport auseinandersetzen. Denn das ist in gewissem Sinne auch ein neuer Markt, auch mit dem auch Sie sich auseinandersetzen müssen.
Absolut. Und das will ich auch nochmal vorweg sagen. Wir erkennen ja die Bedeutung von E-Sport für die Kinder und Jugendlichen absolut an. Wir sagen, es ist ein Phänomen, es ist ein Stück Alltagskultur, die Kinder und Jugendlichen mit prägen. Aber unser Auftrag ist zu prüfen, ob es unter das Dach des organisierten Sports passt. Das war unser Auftrag.
Da haben Sie eine relativ klare Positionierung vorgelegt. Sie ist gerade schon angesprochen worden. Vielleicht, wenn man es kurz macht, kann man sagen, es gibt die virtuellen Sportarten, die sind so einigermaßen noch in der Nähe des Sports. Und dann gibt es das Gaming, alles das. Da würde auch League of Legends, was wir heute hier im Showwettkampf erlebt haben, drunter fallen. Vorhin fiel das Wort Aschenputtel-Operator. Haben Sie sich da ein bisschen einfach gemacht, einfach zu sagen, naja, es gibt Sporttitel und die kommen in Töpfchen 1 und die anderen kommen woanders hin?
Nein, ich glaube, wir haben es uns da gerade nicht leicht gemacht und wir haben ja auch nicht die Frage in den Mittelpunkt gestellt, ob E-Sport Sport ist. Weil diese Frage wäre tatsächlich zu einfach gewesen oder je nachdem, aus welcher Perspektive ich diese Frage beleuchte, komme ich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Sondern wir haben zahlreiche Prüfkriterien angelegt, die wir jetzt auch nicht nur für E-Sport sehen, sondern die wir letztendlich für jede neue Entwicklung in den Mittelpunkt unserer Bewertung ziehen. Und das waren 8 bis 9 Prüfkriterien, die wir angelegt haben und als Prüfergebnis kommen wir eben zu dem Schluss, dass aus unserer Perspektive E-Sport in Gänze mit all den Angeboten, die dahinter stecken, eben nicht zum organisierten Sport passt. Aber bei einer Differenzierung zwischen eben den virtuellen Sportarten und dem E-Gaming kommen wir zu dem Schluss, dass die virtuellen Sportarten sehr wohl unter das Dach des organisierten Sports passen würden. Und wir haben es eben in den Diskussionen, Herr Jagno war ja Teil auch der Gruppe, die sich damit auseinandergesetzt haben, sehr bedauert, dass der E-Sport eben sagt, für sie gibt es keine Differenzierung in verschiedene Teile, sondern E-Sport als Ganzes umfasst alle Titel von Ego-Shooter-Spielen bis hin zu virtuellen Kartenspielen. Wir hätten uns eben schon an der Stelle gewünscht, dass es möglich wäre, hier auch eben eine stärkere Differenzierung vorzunehmen.
Aber damit folgen wir auch tatsächlich dem wissenschaftlichen Kontext, der sich zum Beispiel auf internationaler Ebene herausgebildet hat, der den E-Sport-Begriff eben nicht darin sieht, dass wir anfangen, uns auf die Spielinhalte zu konzentrieren, zu sagen, was läuft da eigentlich auf dem Bildschirm? Das ist eine sehr externalisierte Sicht, wo wir uns quasi von außen hinstellen und uns gar nicht als Teil dessen betrachten. E-Sport selber sagt aber, es geht um die Handlungen der Akteure, also diejenigen, die spielen. Und die Handlung, die da zentral ist, ist tatsächlich der Wettkampf mit der Hilfe von Videospielen. Dass wir Videospiele an der einen oder anderen Stelle eingrenzen müssen, das tut der Gesetzgeber tatsächlich schon automatisch, nämlich da, wo er Spiele quasi, die einen entsprechenden Inhalt haben, auch strafbar macht. Ne? Also das Thema Gewaltverherrlichung, das ist eben nicht irgendwie ein gesellschaftliches Schlagwort, sondern das ist ein gesetzlicher Tatbestand. Und davon distanzieren wir uns natürlich auch ganz klar. Aber es gibt eben Spiele für Erwachsene, darunter fallen die Shooter. Es gibt auch Spiele für Jugendliche, auch darunter fallen die Shooter, die wir hier mit da drin sehen. Und da hat sich eben eine ganz, ganz große Bewegung auch drum gebildet. Wir können jetzt hier sagen, wir grenzen das irgendwie künstlich ein, aber dann würden wir dann niemanden mehr repräsentieren und B, würden wir auch nicht die Anschlussfähigkeit quasi der vielen, nicht nur Jugendlichen, sondern auch der vielen erwachsenen Menschen in dem Bereich E-Sport quasi gewährleisten. Und wir würden eine ganz, ganz große gesellschaftliche Bewegung mal wieder ausschließen.
Frau Baugräfer, Sie arbeiten am Institut für Bewegungswissenschaft auch. Wenn Sie das hören, diese Zusammenfassung, dass man sich vor allen Dingen auch um die motorische Aktivität kümmern muss und gar nicht so sehr, was dann auf dem Bildschirm schließlich passiert, ist das was, womit Sie sich anfreunden können, dass man E-Sport so misst und bewertet?
Ja, wenn ich an das anschließe, was gerade diskutiert werde, würde ich erstmal sagen, dass weder das, was der DOSB als virtuelle Sportart fasst, noch das, was unter dem Label E-Sport firmiert, aus der wissenschaftlichen Perspektive, wie ich es betrachte, als Sport zu verstehen ist, weil beim Sport geht es um Handlungen, deren Sinn darin besteht, eine körperliche Leistungsfähigkeit zu kommunizieren. Man zeigt hier über körperliche Aktivitäten, was kann ich machen mit meinem Körper? Und das Ganze ist Selbstzweck. Es hat keinen Zweck außer sich selbst. Und das ist das, was den Sport eint, was alles, was wir beobachten können als Sport, worunter sich das subsumieren lässt, ob wir nun an klassischen Wettkampfsport denken, ob wir an Freizeit-Gesundheitssport denken oder an neue Trendsportformen wie Le Parcours beispielsweise. All diese Tätigkeiten haben gemein, dass es dort um die Kommunikation körperlicher Leistung geht. Und beim E-Sport, und das umfasst alle Bereiche des E-Sports, auch das, was eben virtuelle Sportarten betrifft, FIFA oder NBA, dort haben wir eine motorische Aktivität, das ist unbestritten. Aber bei der motorischen Aktivität geht es darum, einen Avatar zu steuern. Die Motorik ist hier Mittel zum Zweck. Ähnlich wie ein Pianist, ja, virtuos die Tasten bedient, dort hochkomplexe koordinative Anforderungen vollbringt. Aber er kommuniziert ja nicht, schaut mal, wie toll ich hier die Tasten bedienen kann, sondern er macht Musik. Und genau das ist das, was diese Tätigkeiten von Computer- und Videospielen kennzeichnet. Und deswegen ist das alles, die Gesamtheit dieser Spiele, für mich nicht unter dem Sportbegriff zu subsumieren.
Frau Rücker, und trotzdem haben Sie das getrennt, haben nochmal die Sportspiele extra sozusagen herausgestellt, ein bisschen rausgelöst aus den anderen Sportarten. Wir haben vorhin auch das Wort Zerrbild gehört. Wie kam es dann zu dieser Einschätzung, dass Sie das teilen müssen, auch weil Sie in gewissem Sinne für die Sportarten ein bisschen von dem Markt mitnehmen wollten?
Na, weniger, weil wir was von dem Markt mitnehmen wollen, als mehr, weil wir über die virtuellen Sportarten auch den Zugang zum analogen Sporttreiben sehen. Also wir sehen da eben eine enge Verknüpfung und tatsächlich in diesem Fall sind für uns die virtuellen Sportarten, ohne das jetzt zu degradieren, aber ein Stück weit Mittel zum Zweck. Wir denken, dass über tatsächlich virtuelle Sportarten wir es ermöglichen können, dass noch mehr Kinder und Jugendliche Zugang zum analogen Sporttreiben erhalten. Und deswegen sehen wir auch die ganz enge Verbindung als notwendig an. Für uns braucht es da eine Verknüpfung von virtuellem und analogen Sporttreiben.
Kann das Mittel zum Zweck sein, Herr Klingbeil? Ich frage Sie nochmal, weil Sie ja auch schon gesagt haben, für Sie ist das Sport. Kann das auch Mittel zum Zweck sein, die Jugendlichen wieder auf den Sportplatz zu bringen?
Meine feste Überzeugung ist, dass wir diese Trennung nicht aufrechterhalten sollten. Also ich glaube, dass für die Zukunft von Sportvereinen und für die Zukunft von Engagement und von wahrscheinlich auch ehrenamtlichen Strukturen es wichtig ist, dass die Öffnung der traditionellen Vereine Richtung E-Sport stattfindet. So, und wir hatten damals mal eine Anhörung im Deutschen Bundestag, wo dann auch Vertreter von E-Sport Leipzig war das damals waren. Also jetzt überhaupt nicht das, was man immer denkt, diese großen sagen millionenschweren Organisationen, sondern das ist einfach eine ehrenamtliche Struktur und die haben einfach mal berichtet von den Problemen, die sie haben, also sich gemeinnützig zu organisieren, die Frage, findet man ein Vereinsheim, wie geht man mit Jugendlichen um, und ich finde, das ist eine sehr wertvolle Arbeit, die da passiert, also auch unter allen Dingen, die man sonst diskutiert, die Frage von Sucht zum Beispiel, wenn junge Menschen dort zusammenkommen, wenn sie auch unter Betreuung sind, wenn man hinguckt, wie viel spielen die eigentlich, werden die aggressiv, also da gibt's ja ganz viele Sachen, die will ich gar nicht abstreiten, aber in der Vereinsstruktur, da sind wir uns, glaube ich, hier oben alle einig, da kann man eher nochmal hingucken, ob viele Entwicklungen da sind oder man kann Leute sozial auffangen und solche Institutionen zu fördern, auch zu gucken, wie kann man diese Vereine, wie kann man die Vereine mitnehmen, ist etwas, wovon ich glaube, dass der traditionelle Sport da auch fördert. Es gibt ja genug Entwicklungen, wo gerade auch die klassischen Sportvereine, E-Sport-Sparten aufmachen. Ich meine, ich muss nur in die Bundesliga gucken und sehe, was bei Schalke los ist. Vorhin habe ich irgendwo was mit Leverkusen gesehen, glaube ich. Und Hertha, haben wir
noch einen Sportler von Leverkusen hier zu Gast.
Bitte?
Wir haben noch einen Sportler aus Leverkusen hier zu Gast. Deswegen
haben Sie es wahrscheinlich gesehen. Aber es gibt genug traditionelle Vereine, die jetzt sagen, sie bauen noch die E-Sport-Sparten auf. Und ich glaube, da sind die in der Realität vielleicht schon weiter, als wir manchmal in der theoretischen Diskussion.
Frau Baugriffer, würden Sie es auch sagen, es ist ein Vehikel vielleicht, um überhaupt wieder mehr Bewegungen zu etablieren, oder ist es genau das Gegenteil?
Da wäre ich kritisch. Also da muss man natürlich sagen, es gibt ja keine empirischen Ergebnisse bisher, die darüber Auskunft geben könnten, ob diese Strategie, die der Sport damit verknüpft, wirksam wäre. Also wo man das sagen kann, müsste man sich das anschauen. Ich wäre erstmal auf einer theoretischen Ebene durchaus skeptisch, ne? Weil warum sollten, also wenn man sich die Mechanismen anschauen, warum Kinder und Jugendliche in die Sportvereine kommen, dort aktiv werden und auch aktiv bleiben. Das hat was mit Anerkennung zu tun, das hat was mit Können zu tun, was sie erwerben. Und wenn jemand feststellt, dass er dort am Computer eben besser ist als im analogen Sport, scheint es mir nicht plausibel, dass man dann erstmal wechselt und sagt, okay, dann verknüpfe ich das oder will das ausprobieren. Es gibt ja auch Überlegungen, gerade der Fußballbund ist da ja die treibende Kraft, dass man so gemischte Wettbewerbe etablieren möchte. Wir spielen eine Halbzeit auf dem grünen Rasen und eine Halbzeit an der Konsole, oder man will, und da wäre ich dann wirklich skeptisch, dort Verknüpfungen aufmachen, dass man sagt, bevor ihr spielen dürft, müsst ihr an der Konsole spielen dürft, müsst ihr aber jetzt erstmal eine halbe Stunde auf dem Rasen kicken. Das ist so ein bisschen, ne, wenn ich Kindern sage, bevor du das Gummibärchen essen darfst, musst du erstmal die Rohkostplatte essen. Das sind Pädagogisierungsversuche. Ob die so wirksam sind im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, da wäre ich in der Tat skeptisch.
Also das Fußballspielen auf dem Platz Rohkost, haben wir gerade gelernt, Frau Rücker.
Nein, also das ist ja nur eine Facette, die da jetzt beschrieben wird. Also tatsächlich in vielen Bereichen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil es im Vorprogramm der Olympischen Spiele in Paris 24 sein wird, das ist der Bereich E-Sailing. Und der ermöglicht Menschen, die Segelturns, die da eben dann olympisch gefahren werden, nachzufahren. Und das hat für mich schon einen sehr hohen Anreiz. Und ob ich dann tatsächlich daraus auch den Wunsch entwickle, selber segeln zu wollen, ich persönlich glaube schon, dass da was dran ist. Und tatsächlich, das muss man ja auch nochmal sagen, die Transport in den virtuellen Bereich, auch das nutzen wir ja an vielen Stellen schon als Trainingsinstrument. Also an vielen Stellen sind wir ja im Sport schon soweit, dass wir eben virtuelle Angebote nutzen, um es zu verlängern, um im Trainingsbereich da die Potenziale auszuschöpfen.
Können Sie sich damit anfreunden, Herr Jagno, dass Sie dann auch dafür da sind, mit den Angeboten, die es geben kann, die Menschen zur Rohkost zu bringen?
Also ich kann mich mit vielem anfreunden und ich bin auch ein großer Rohkost-Fan, aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Strategie schon vom Identitätsaspekt eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich sage, das ist hier ein Angebot, das ich als rein Mitte zum Zweck sozusagen hier vorne quasi in meine Vereine integriere und einfach nur sage, wenn ich jetzt ein E-Sport-Angebot schaffe, dann kommen da am Ende mehr Leute auf den Rasenplatz oder ans Reck. Das wird ganz offensichtlich nicht so funktionieren, weil wenn ich zu einem E-Sport-Angebot gehe, dann komme ich dahin, um E-Sport-Titel zu spielen und besser zu werden in dem, was mich überhaupt erst an diesem Angebot begeistert hat. Das holt mich gegebenenfalls ab, dort, wo ich zu Hause bin und vereinzelt spiele.
Aber bei Sporttiteln könnte es ja auch tatsächlich die Freude am Tore schießen bei FIFA sein oder so.
Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, die motorischen Bewegungen sind ja ganz unterschiedlich. Ich glaube eher, dass ein umgedrehter Effekt passiert, dass diejenigen, die sich für Fußball interessieren, eben auch in die quasi, sage ich mal, eine Neubesetzung des Begriffes dritte Halbzeit, eine positive Neubesetzung des Begriffes dritte Halbzeit, danach noch ein E-Sport-Match spielen. Gar kein Problem. Das kann eine Stärkung von einem Vereinsangebot sein, das schon existiert. Wenn wir uns aber darüber unterhalten, wie kriegen wir neue Menschen, junge Menschen in die Vereine, dann brauchen wir E-Sport-Angebote, die tatsächlich auch authentisch und als eigenständige Angebote funktionieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dort eben keinen Zwang sozusagen mit zu integrieren und zu sagen, also das geht eben erst nach 10 Klimmzügen so, sondern das muss dann auch eigenständig und unter professionelle Betreuung dort integriert werden. Ganz wichtig dabei finde ich auch den Grundgedanken am Ende, wir machen das ja auch in keiner anderen Sportart so, und das kommt natürlich von unserer Identität als eigene Sportart. Wir gehen ja auch nicht irgendwo hin und sagen, wir fangen jetzt an, Basketball im Verein anzubieten, damit die Leute mehr Fußball spielen. Ne? Sondern wir haben das als ein Angebot und wir nehmen das Gesamtkonstrukt Verein als soziale Heimat für verschiedene Sportangebote und schaffen damit auch einen übergreifenden Aspekt. Und das ist das, wo E-Sport und Sport sich auch begegnen können, traditioneller Sport und E-Sport Synergien schaffen.
Herr Kerber, Sie haben gerade gesagt, Ihr Alltag besteht darin, jetzt erstmal die Lage zu sondieren und zu gucken, was sagt der organisierte Sport, was sagen die Sportpolitiker. Wir haben jetzt schon gehört, wie die Positionierung gerade aktuell eigentlich ist. Was nehmen Sie denn daraus mit für Ihre Arbeit? Sehen Sie das auch ein bisschen auch als Zerrbild dessen, was der DOSB da vorgeschlagen hat, wie er sich positioniert?
Nein, es ist kein Zerrbild, es ist ein Teil einer Realität. Der große Vorteil der Arbeit im Ministerium ist, dass man mit ganz unterschiedlichen Ausschnitten konfrontiert wird. Und ich will jetzt neben den DOSB, aber die Position, was virtuelle Sportarten anbelangt, Ihnen verstärkend, eine Episode erzählen. Ich war neulich bei der Deutschen Sporthilfe in Frankfurt und da spielte ganz am Rande in der Sitzung spielte auch E-Sports eine Rolle. Und einer der Teilnehmer von der Deutschen Sporthilfe, der aus dem Radsport kam, hat mir folgende technologische Neuerung erzählt. Das ist jetzt der Bereich der virtuellen Sportarten, die ich faszinierend finde als jemand, der früher, als er mehr Zeit und Muße hatte, in der Landschaft Radfahren konnte. Es gibt heute Möglichkeiten, zu Hause auf einem echten Fahrrad, auf einem Hometraining-Fahrrad live, aber mit einer virtuellen Brille, sich bei einer Tour de France-Etappe einzuklinken. Und Sie fahren dann zu Hause virtuell, also sowohl analog strampelnd, als auch virtuell über die Brille bei der Tour de France dabei sein könnend, eine Tour de France-Etappe. Ich finde so etwas faszinierend. Und da glaube ich schon, dass dieses Wechselhafte, das, oder die Wechselwirkung, die Frau Rücker vorher angesprochen hat, dass das funktioniert. Da saß natürlich bei der Sporthilfe auch eine ehemalige Olympiasiegerin im Schwimmen dabei, sagte, das klappt aber im Swimmingpool nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das wirklich so ist. Vielleicht geht's mit einer Gegenstromanlage, ich habe keine Ahnung. Aber das finde ich faszinierend, dass hier zwei Bereiche, die wir hier in unserer Diskussion noch künstlich trennen, bei manchen Bereichen in der Realität schon zusammenwachsen. Zweite Erfahrung. Natürlich, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Sportabteilung, die haben alle selbst Kinder. Was ist die Realität? In vielen Vereinen kommen die Eltern zu den Vereinsführungen und sagen, es wäre uns eigentlich lieber, die Kinder würden, da die das einfach so gerne machen und die Jugendlichen im Verein nach oder neben dem analogen Sport noch ein bisschen ihre E-Sports-Sachen machen, das ist dann mehr als virtuelle Sportarten, da gibt es auch Shooter-Games und so, weil es uns lieber ist, es passiert in einem Verein, als dass es in einer gewerblichen Spielhalle passiert, irgendwo neben dem Nagelstudio oder dem Sonnenbräunstudio oder der kommerziellen Geldspielhalle. Das heißt, wir müssen auch hier Gestaltungsräume schaffen, das geht aber nur, wenn ich von den Bedarfsträgern komme. Und sehr, sehr oft sind es Eltern oder Trainer in völlig traditionellen Sportarten und traditionellen Sportvereinen, die sagen, wir müssen das anbieten, wir müssen E-Sports anbieten. Und darauf muss Politik vertreten durch Abgeordnete, die diese Wähler vertreten, Antworten finden.
Herr Jagno, ist das ein neuer Markt, Gegenstromanlage fürs Wohnzimmer? Oder?
Bestimmt, aber hat nicht viel mit E-Sport zu tun. Und ich glaube, das ist
bei den virtuellen Sportarten schon.
Mag sein, dass es tatsächlich in diesem Bereich, wenn man diese Trennung dort sich zuführt sozusagen, dass es dort mit reinfällt. Ich glaube, da ist es wichtiger, in Sportsimulationen und Sportspiele in diesem Bereich zu trennen. Aber dann sind wir weg vom Begriff E-Sport und auch von dem Begriff, über den wir uns und über den, so verstehe ich auch den Koalitionsvertrag, wir hier reden. Sie beschäftigen sich ja anscheinend im Ministerium sozusagen in so einem selbstreferenziellen System aus Sport mit Sport, aber nicht eben mit dem Auftrag aus dem Koalitionsvertrag eben auch die restlichen 90% abzuholen. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig. Sie haben vorhin gesagt, bei Ihnen im Ministerium liegt eine Positionierung vor. Auch wir haben natürlich Ihnen Positionierungen zugeleitet und da wäre es für uns natürlich wichtig, dass diese Aspekte eben dort auch Eingang finden. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir hier auch eine Einheitlichkeit in der Bundesregierung sehen. Das Auswärtige Amt hat E-Sport als sportliche Darbietung inzwischen gefasst und da hat es nicht die Trennung vorgenommen zwischen Sportsimulation, Sportspielen und restlichen E-Sport-Titeln, sondern es hat dort auch ganz dediziert auf League of Legends zum Beispiel abgestellt. Dort fällt es schon unter sportliche Darbietung. Das ist doch eine Uneinheitlichkeit, die wir gerade haben. Und dieser Abstimmungsprozess, der muss sich jetzt aus unserer Sicht beschleunigen. Wir sind jetzt ein Jahr nach dem Koalitionsvertrag. Wir haben eine ganz, ganz große Notwendigkeit für das Thema Gemeinnützigkeit, um die Amateurbasis im E-Sport zu stärken, um die Vereine darin zu stärken, eben wirklich E-Sport-Angebote auch zu schaffen, und zwar unabhängig davon, ob die jetzt für den organisierten Sport relevant sind oder nicht. Da müssen wir an die Realität ran, und darum brauchen wir auch eine nationale E-Sport-Strategie, so wie es jetzt gerade in Dänemark beschlossen wurde.
Jetzt sind wir, glaube ich, in einem ganz, ganz entscheidenden Punkt der Diskussion. Wer hat Deutungshoheit über den Begriff Sport und wer hat Deutungshoheit über den Begriff E-Sport? Und da gibt es, glaube ich, weder in der Bundesregierung noch in der Opposition noch in dieser Gesellschaft eine einheitliche Haltung. Es gibt Ihre Position von Ihrem Verband, es gibt eine abgrenzende vom DOSB. Aber ich könnte hier und heute als Vertreter der Bundesregierung nicht sagen, dass wir am 10. Mai eine einheitliche Definition des Begriffs E-Sport haben. Ich gehe sogar so weit und gehe zurück auf das, was Professor Wendeborn gesagt hat. Es gibt nicht mal eine eindeutige politische Definition des Begriffs Sport. Es gibt eine Definition aus der Sportwissenschaft, es gibt eine Definition aus der Abgabenordnung, was die Gemeinnützigkeit von Sport anbelangt, und so gibt es ganz unterschiedliche. Und ich glaube, dieses Ringen, was ist Sport im engeren und im weiteren Sinne wäre E-Sport dabei, das sind wir gerade mittendrin. Für mich ist ein zentraler Punkt wichtig, dass die Jugendlichen und die Menschen, die E-Sports betreiben, sich nicht darum kümmern, welche Definition ich habe oder sie oder sie oder sie. Bei denen ist das alles subsumiert unter dem Begriff Sport. Aber da bitte ich um das Verständnis, gerade bei denjenigen, die E-Sports betreiben, dem kann und wird die Politik bis auf Weiteres nicht eins zu eins folgen können, weil dazu braucht es Beschlüsse. Und diese Beschlüsse müssen durch demokratisch legitimierte Institutionen im Parlament gefasst werden. Und das haben wir noch nicht. Die Umsetzung des Koalitionsvertrags ist an der Stelle noch völlig offen.
Ich würde das gerne noch mal um einen Punkt ergänzen, weil ich finde, das Spannende daran ist ja, dass der Abschnitt zum Thema E-Sport nicht im Koalitionsvertrag unter dem Sport subsumiert ist, sondern unter dem Teil der Digitalisierung. Und eben genau das, was auch Professor Wendeborn einleitend gesagt hat, der Sportausschuss sagt, na, das war ja nicht in unserem Passus sozusagen beschrieben. Also tatsächlich die Verortung dieses Abschnitts zum E-Sport finde ich persönlich auch schon noch mal sehr interessant, weil sie, wie gesagt, unter Digitalisierung zu finden ist. Das Zweite, warum wir uns ja tatsächlich mit dem Phänomen E-Sport beschäftigen, liegt ja aufgrund der Begrifflichkeit nahe. Wenn die Entwicklung tatsächlich E-Gaming hieße, müssten wir uns persönlich als DOSB, als organisierter Sport, damit deutlich weniger auseinandersetzen, und von uns wäre deutlich weniger eine Positionierung gefragt. Aber da der Begriff des Sports schon ein Stück weit auch in unserer Deutungshoheit liegt, Herr Kerber hat es gerade gesagt, wir zumindest für den organisierten Sport und die Frage, wer unter das Dach des DOSB passt, für uns die Deutungshoheit sehen, sind wir gefordert, uns hier zu positionieren.
Ihre Vorlage, Herr Klingbeil.
Ja, weil ich finde, also man muss ja auch, also ich finde das total spannend, Herr Kerber, sozusagen, wie auf einmal sich die Ministerien zurücknehmen und den Abgeordneten sozusagen die Hoheit lassen. Und ich werde da mal drauf achten künftig, ob das auch in anderen Bereichen so ist, dass die Ministerien sich so rausnehmen. Aber nochmal, der Koalitionsvertrag ist klar, und ich weigere mich, also ich kriege ja mit, dass bei den Sportpolitikern so ein bisschen diese Legendenbildung jetzt stattfindet, ja, das haben ja die Digitalpolitiker da nachts irgendwann reingeschrieben. Also dieser Passus, ja, der ist reingeschrieben worden von Arbeitsgruppen von SPD, CDU, CSU, geleitet bei der CSU von der Kollegin Dorothee Bär, die ist jetzt Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, bei der CDU geleitet von Helge Braun, der ist Chef des Bundeskanzleramtes, also auch eine sehr verantwortungsvolle Stelle, und dritte Person zuständig bei der SPD war ich, bin jetzt Generalsekretär, nicht in der Regierung, aber trotzdem ja auch jemand, der ein bisschen was mitentscheiden kann. So, wir drei haben das da reingeschrieben, 10 Tage bevor der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde. Das ist dann vorgestellt worden in einer Runde, wo 91 Verhandler aller drei Parteien, 91 gesessen haben. Da haben wir vorgestellt, dass wir mit dieser Regierung E-Sport, wir wissen, sagen, dass die Politik nicht entscheiden kann, dass es jetzt Sport ist. Aber es ist ein Signal zu sagen, wir wollen, dass wir dahin kommen. Wir wollen auch Zeichen setzen in dieser Regierung, dass wir dahin kommen. Das ist im Koalitionsvertrag drin, und das ist von 91 Personen nochmal. Da war die Bundeskanzlerin dabei, die jetzige CDU-Vorsitzende, die jetzige SPD-Vorsitzende, der Bundesinnenminister und Sportminister, damals noch auch als CSU-Vorsitzender, die waren da alle mit dabei. Keiner hat sich gemeldet und hat gesagt, nee, warum, wollen wir nicht. So.
Und die wenigsten wahrscheinlich vorher mal gezockt haben, oder?
Bitte?
Weil die wenigsten davon wahrscheinlich mal gezockt haben vorher, oder?
Das weiß ich nicht, was die alle in ihrer Freizeit machen. Das ist auch, aber sie haben es politisch abgesegnet. Und das ist jetzt eine Linie, wo ich dann noch erwarte, Herr Kerber, dass da natürlich ein Innenministerium, ein Sportministerium sich dran orientiert. Also ich habe neulich meinen Jago gefragt, wie häufig sich der Sportminister eigentlich schon mit E-Sport-Verbänden getroffen hat und mit denen diskutiert. Und das ist ja auch ein Zeichen, wenn in der Öffentlichkeit klar wird, der zuständige Minister trifft sich mit denen und setzt ein Signal. Und da fehlt mir so ein bisschen die Bereitschaft auch zu sagen, wir setzen an dieser Stelle den Koalitionsvertrag um und wir machen Druck. Und das sind ja Kleinigkeiten. Das geht los bei den Visa-Fragen, zu denen wir uns auch verhalten haben, wo das Auswärtige Amt jetzt in der Tat bei den Kurzzeitvisa, also bei denen bis 90 Tage auch zu einer Lösung jetzt gekommen ist. Da findet die Gleichstellung von Sport und E-Sport statt. Und wir wollen das auch noch bei den langfristigen Visa hinbekommen. Das ist immer eine Rückmeldung, die ich aus den Vereinen noch bekomme. Das geht natürlich um die Fragen auch von Gemeinnützigkeit, wo es dann auch helfen würde, sozusagen, wenn es diese politischen Signale gibt, auch für die Finanzbehörden. Also da ist ja ganz viel, was man machen kann. Und deswegen finde ich das charmant zu sagen, das muss ja das Parlament entscheiden. Aber nochmal, die Linie ist eigentlich geklärt im Koalitionsvertrag. Und letzter Punkt von mir dazu, da gibt es auch keine Unterscheidung. Also da gibt es nicht E-Sport und E-Gaming, sondern da steht E-Sport drin in der Gesamtheit.
Frau Baugriffe, ich würde Sie gerne nochmal fragen, weil Sie sich ja schon lange auch mit diesen Themen beschäftigen. Wie sehr hat Sie das gewundert, als im Koalitionsvertrag auf einmal dieser Passus zu finden war?
Ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt habe ich das Thema E-Sport noch gar nicht so richtig wahrgenommen und dass ich das einordnen konnte. Wir sind dann erst später über die Diskussion da reingekommen. Ich war schon verwundert. Also ich war insgesamt als jemand, der sich mit Sport beschäftigt, überrascht, wie die Entwicklung vorangeschritten war, dass man das unter das Dach des organisierten Sports integrieren konnte.
Wir haben jetzt gelernt, was man dann alles lernen kann, auch was man trainieren kann, dass es dann eine Trainierbarkeit gibt. Hand-Augen-Koordination ist ein paar Mal gefallen. Ist das was, womit Sie sich dann auch ein bisschen identifizieren können, so aus bewegungswissenschaftlicher Sicht, dass da doch was trainiert wird am Körper?
Ich bin zwar Sportwissenschaftlerin, aber in die Trainingswissenschaft oder Bewegungswissenschaft ist nicht mein Steckenpferd. Ich bin Soziologin, habe mich in der Perspektive damit jetzt noch nicht auseinandergesetzt, weiß aber, dass das ja auch Legitimationsstrategien sind, dort Analogien zu suchen. Ändert aber nichts daran, dass, wie gesagt, die Sinnhaftigkeit eine andere ist, ob dort diese koordinativen Anforderungen im Kontext von Computerspielen erfolgen oder ob es darum geht, körperliche Leistungen zu kommunizieren.
Also was ja auch in der Diskussion der beiden nochmal feststellbar war, es sind schon viele Analogien zu erkennen und das haben wir in den Diskussionen auch immer wieder nach vorne gestellt. Also zu sagen, es gibt in den beiden Entwicklungen sowohl Breiten- als auch Leistungskomponenten. Training durchs Training verbessere ich meine Leistung. Mit einem Trainer, ein Trainer ist Teil des Teams. Also ich glaube, es gibt tatsächlich viele Analogien, nur stellen wir das natürlich auch in anderen Bereichen fest. Und ohne das jetzt wirklich diskreditieren zu wollen, aber das ist was wir beispielsweise auch bei Jugend musiziert erkennen. Also auch da ist über letztendlich ein intensives Training eine Verbesserung da. Der Wettkampfgedanke ist prägend. Ich will weiterkommen, ich will meine Leistung optimieren. Und auch da würde keiner zu dem Schluss kommen, dass es Sport ist. Also selbst wenn Analogien feststellbar sind, ist eben tatsächlich die Fragestellung nochmal, aus dieser Perspektive ist es nur deswegen, weil wir Analogien feststellen, wirklich Sport.
Ich glaube, dieses Analogienspiel können wir aber ganz viel spielen. Ne? Also wenn wir uns von Jugend musiziert wegbewegen und in Richtung der Tanzbetätigung gehen, dann haben wir auf einmal ein musisches Feld, ein künstlerisches Feld, was wir auch unter sportlichen Aspekten wettbewerbsmäßig betrachten und haben da auf einmal wieder Überschneidungen. Also dieses Beispiel funktioniert, glaube ich, vor dem Hintergrund nicht. Wir sehen gleichzeitig ganz, ganz viele andere Analogien, den Motorsport zum Beispiel. Ne? Also wie die Frage, inwieweit zum Beispiel der Motorsport gerade auch in seiner Außenkommunikation die einzelne sportliche Leistung des Athleten vermittelt, ist mir sportsoziologisch vor Ihren Ausführungen auch nicht klar. Sie sehen das Auto und Sie sehen, wie es, ich sage das jetzt mal ganz vereinfacht, das kann super spannend sein, unser Vizepräsident Niklas Timmermann macht das sehr gerne, wie das in Kreisen fährt. Das fährt erstmal in Kreisen und irgendjemand ist der Schnellste und der wird dann zum Gewinner gekürt. Das ist Motorsport. Und wir haben das
Ganze. Motorsport aber dann selber gelenkt und selber gesteuert. Ist das das
Gegenteil? Also der Fahrer sitzt im Auto, ist den Fliehkräften ausgesetzt. Das ist ja, wir haben den Grenzfall ja schon häufiger diskutiert. Ja. Das ist auch ein Grenzfall, wo man entscheiden könnte, ist Motorsport in dieser Grenzziehung richtig aufgehoben. Aber es gibt noch eine ganz klare Unterscheidung zu dem, was wettkampfmäßige Computerspiele auszeichnet, dass nämlich das als Handlungseinheit in der realen Welt funktioniert. Sie sehen kommunizieren es nicht. Also es ist schwierig zu beobachten. Sie haben aber, Sie können es nicht auf den gesamten Motorsport beziehen, müssen sich nur ein Motorradrennen anschauen, dann sehen Sie sehr wohl, welche körperliche Leistung dort kommuniziert wird.
Ja, tatsächlich. Aber wenn wir tatsächlich über das Automotorsport reden, dann haben wir das eben wieder nicht. Und der organisierte Sport hat sich zugegebenermaßen unter wahrscheinlich auch so ein bisschen unter Zwang der damaligen Bundesfinanzhof-Rechtsprechung dazu entschieden, den Motorsport eben aufzunehmen. Und damit entwickelt sich gegebenenfalls Sport auch mal vom DOSB unberührt weiter führt zu neuen Realitäten. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist aber, nochmal zu verstehen, wir sind in einem digitalisierten Zeitalter und jetzt hier zu konstruieren, das ist nicht Realität, nur weil es virtuell dargestellt wird. Das ist so ein bisschen eine Diskussion aus den 80er Jahren, wo man quasi noch mit Tron, einem wirklich Klassiker in diesem Feld, irgendwie auf einmal in eine fremde Welt abtaucht und da so Riesengrenzen sind. Aber ganz ehrlich, wie viele ich von Ihnen inzwischen zwischendrin mal das Smartphone rausgeholt haben sehe. Ich sehe Herr Wortmann gerade, guckt gerade ganz begeistert drauf und auch Herr Klingbeil guckt immer wieder drauf. Diese Grenzen zwischen Digitalität, ich habe übrigens auch aufgeguckt, diese Grenzen zwischen Digitalität und Analogität, die sind doch schon längst aufgehoben und wir müssen uns jetzt einfach mal damit beschäftigen, inwieweit, und das auch vor dem Hintergrund eines modernen Sportbegriffs, inwieweit wir diese Grenzen eben auch noch im Sport haben müssen. Ich weiß, Sie vertreten da vor allem eben eine Resonanz sozusagen zurück ins Analoge, aber ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Und ich glaube, E-Sport ist der beste Beweis dafür, dass das nicht die Zukunft ist.
Ich vertrete dort keine Strategie, da quasi rückwärtsgewandt sich irgendwelchen Fortschrittsentwicklungen zu entziehen, sondern argumentiere ganz funktional. Das ist ja eine Sache, und ich argumentiere hier aus der Sicht des Sportsystems, was man sich aus strategischen Überlegungen vergegenwärtigen muss und dort eine Entscheidung treffen muss. Und meine These ist dort, dass wir in der Tat in allen gesellschaftlichen Bereichen geprägt sind durch Digitalisierungsprozesse, dass das Bedingungen der Möglichkeit von Fortschritt, Wachstum ist und dass wir da nicht umherkommen, uns damit zu beschäftigen. Die Frage ist nur, was passiert mit den Menschen und ihren Körpern in dieser digitalisierten Welt? Und jetzt bietet der Sport, und das ist, glaube ich, eine Sache, die seine Hauptfaszination ausmacht und auch erklärt, warum der organisierte Sport oder der Sport allgemein einen solchen Inklusionsschub in unserer Gesellschaft hat, dass man dort Gelegenheit hat, authentisch mit dem Körper etwas Sinnhaftes anzustellen. So, und es geht nicht darum, rückwärtsgewandt zu sein, sich zu verschließen, sondern genau auf diese Stärke, auf diese Einzigartigkeit, auf diese Sonderstellung des Sports zu rekurrieren, weil das ist, was die Entwicklung des Sports auch in Zukunft ausmachen wird, dass wir dort einen Bereich haben, im Gegensatz zu allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, die durch zunehmende Technisierung, Rationalisierung, Digitalisierung geprägt sind, wo man eben authentisch mit dem Körper noch was machen kann. Und da wäre meine Empfehlung an den organisierten Sport, dieses Sondermerkmal, dieses Alleinstellungsmerkmal nicht aufzugeben, sondern zu nutzen. Und der Sport kann da nur aus einer Position der Stärke heraus agieren. Er hat diese enorme Inklusionswirkung und er hat sie nicht zuletzt aufgrund dieser Tatsache, dass man dort diese analogen Erfahrungen sammeln kann. Ja, und das zu verwässern, indem man den Sport digitalisiert, scheint mir der falsche Weg zu sein.
Um den Ball nochmal aufzugreifen, Frau Rücker, auch das, was Herr Jagdner gesagt hat, gibt es noch Sport neben dem DOSB dann?
Ja, ich würde gerne nochmal das um eine weitere Facette ergänzen, weil tatsächlich natürlich in der Frage, ob der Sport den E-Sport braucht, haben wir auch genau den Aspekt von Frau Borggräwe intensiv betrachtet, was eben die Frage von Bewegung als Kernelement eben auch anbelangt. Das war einer der Punkte. Aber ich würde gerne auch nochmal auf den Organisationsaspekt eingehen. Also wir haben auch noch andere Themenstellungen eben beleuchtet, die auch gerade in der Diskussion rausgekommen sind mit den beiden Sportlern. Eins war zum Beispiel, in welcher Organisationsform findet aktuell eben E-Sport statt? Und wir sehen eben, dass es sehr stark eben selbstorganisiert stattfindet, während das, was uns als organisierten Sport ausmacht, eben genau in unseren 90.000 Vereinen passiert mit einer ehrenamtlichen Struktur, die Herr Klingbeil ja auch angesprochen hat. In dem Moment, wo E-Sport in Strukturen einfließt, sind die Merkmale natürlich die gleichen. Aber das ist einer der Punkte, die wir geprüft haben. Ein weiterer Punkt, das will ich auch nochmal sagen, ist das Geschäftsmodell, was dahinter steckt. Unsere Vereine als Non-Profit-Organisationen, sie zielen nicht darauf ab, letztendlich Gewinn zu erwirtschaften. Und das, was Herr Wendeborn gesagt hat, das ist ein hochprofitables Geschäft mit dem E-Sport, wo einige wenige tatsächlich entscheiden, was dort passiert, was dort gespielt wird. Und da komme ich zu einem weiteren Aspekt. tatsächlich die Frage der Partizipation. Wer entscheidet über Regeln? Wer entscheidet darüber, was tatsächlich gespielt wird? Das Entscheidende im organisierten Sport, die Sportler, die haben eben Einfluss auf Regeln und auf das, was letztendlich dann auf dem Platz passiert. Und das ist ja eine weitere unserer Kritikpunkte, dass wir sagen, das ist im E-Sport eben nicht der Fall, sondern da entscheiden Publisher, was letztendlich gespielt wird und wie die Spiele ausgestaltet werden. Und lassen Sie mir noch einen letzten Punkt sagen, den ich sehr wichtig finde bei der Frage der Betrachtung, das ist die Gemeinwohlorientierung. Unsere Vereine, die eben einen hohen Beitrag dazu leisten, tatsächlich Leistungen für die Gesellschaft zu bringen, Leistungen für das Gemeinwohl. Und das finden wir eben einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und den sehen wir eben aktuell in der E-Sport-Szene nicht gegeben. Das war ja einer der entscheidenden Gründe für uns, warum wir gesagt haben, dass wir uns aktuell eben den E-Sport unter dem Dach des organisierten Sports nicht vorstellen können.
Sie scharen schon mit den Hufen, Herr Kerber.
Nein, ich scharre nicht mit den Hufen. Ich denke nur, auch der Punkt muss jetzt nochmal vertieft werden. Warum kümmert sich Politik in einem Ministerium überhaupt um Sport? Weil es natürlich, das darf man am Tag nach der Steuerschätzung auch hier sagen, um ganz viel Geld geht. Warum fördert eine Bundesregierung Sport? Warum fördert sie Spitzensport? Aus dem Verständnis heraus, dass insbesondere die olympischen Sportarten wegen den gerade eben genannten Charakteristiken, also hohe Körperlichkeit, man lernt ein gewisses Sozial- und Fairnessverhalten, man ist Vorbildfunktion und man zeichnet das Kollektiv, aus dem man kommt, in der Regel sind das Nationen, bei internationalen Wettkämpfen aus. Es gibt eine sehr starke Vorbildfunktion von analogen Sportlern, wenn ich sie so nennen darf. Und es ist dem Staat dann Geld wert. Aber das Geld, da muss ich jetzt schon Herrn Klingbeil noch einmal, ohne eine Koalitionskrise auszulösen, Paroli bieten. Dieses Geld bestimmt einzig und allein der Haushaltsgesetzgeber. Ich muss jedes Jahr begründen, warum ich Geld in den Leistungssport bringe. Und das kann ich nicht allein dekretieren, sondern ich muss dann vor die Politiker treten, vor den Haushaltsausschuss. Und der fragt dann den Sportausschuss, seid ihr denn einverstanden mit dem Sporthaushalt des Bundesinnenministers und des Sportstaatssekretärs, der er vorgelegt hat. Und dort ist es im Moment so, dass die maßgeblichen Sportpolitiker, die im Sportausschuss sind, sagen, das ist eine wunderbare Idee, aber über die virtuellen Sportarten hinaus, wie sie der DOSB definiert, wollen wir eigentlich nicht, dass das Bundesinnenministerium und Sportministerium Geld gibt, zum Beispiel an den E-Sport. Und auch das muss an so einem Abend gesagt werden. Natürlich ist die Kontroverse, braucht der Sport den E-Sport oder umgekehrt braucht der E-Sport den Sport, auch eine Frage, wo es um ganz viel Geld geht. Gemeinnützigkeit, und da darf ich auch sagen, ist, was den E-Sport anbelangt, im Bundesfinanzministerium im Moment kein Delikatessenthema. Wenn ich als Sportstaatssekretär zu meinem Haushaltsstaatssekretär ins BMF gehe und sage, könntest du dir vorstellen, für bestimmte Gamer eine Gemeinnützigkeit anzuerkennen, ist das ein sehr, sehr kurzes Gespräch, obwohl ich der Sportstaatssekretär bin. Also es gibt schon Kontroversen, die muss eine Gesellschaft aushalten und da sind wir mittendrin. Und das meinte ich vorher, es gibt keine einvernehmliche politische Mehrheit für eine E-Sport-Definition. Und niemand sollte heute Abend aus dem Saal rausgehen und sagen, ah, die haben das schon gelöst. Nein, das haben wir eben nicht.
Wir reden jetzt auch über Gemeinnützigkeit. Gibt es da nicht andere Möglichkeiten noch zu fördern oder würde Ihr Kollege aus dem Finanzministerium relativ schnell bei allen Förderungsmöglichkeiten sagen, brauchen nicht weiterreden?
Naja, ich wäre jetzt auch unfair und kein Vertreter einer Regierung, wenn ich nicht sagen würde, dass, ohne dass wir jetzt Paragraphenreiterei machen, der entsprechende Paragraph 52 in der Abgabenordnung die Gemeinnützigkeit für das, was Jagno E-Sport nennt, nicht nur am engeren Sport, also Körperlichkeit und so weiter festmacht. Da gibt es auch andere Unterkategorien, die durchaus eine Gemeinnützigkeit, eventuell, wenn das Bundesfinanzministerium das so sieht, das liegt nicht in meinem Ermessen, gewähren könnten. Da gibt es erzieherische Aspekte, die müssen nicht unbedingt mit dem Sport was zu tun haben.
Also sind Sie denn gemeinwohlorientiert?
Es wäre wirklich unfair, wenn ich das nicht erwähnen würde. Natürlich gibt es Möglichkeiten. Und ein Interessenverband wie der von Herrn Jagno weiß das auch. Mit guten Rechtsanwälten wird diese Schlacht dann auch ausgeschlagen. Aber das muss nicht notwendigerweise eine sein, wo es immer nur um den Sport geht.
Ich finde das ja immer ganz spannend, wie uns die ganze Zeit so ein strategisches Handeln und so bestimmte Rechtfertigungsstrategien oder irgendwie immer so eine tiefere Absicht dahinter unterstellt wird.
Völlig legitim und normal in der Demokratie.
Ja, aber tatsächlich hat das hier immer so eine Konnotation, als ob wir irgendwas für irgendjemand anders erreichen wollen, der nicht in unserer Mitgliedschaft repräsentiert ist. Und dem würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen entgegentreten, auch vor dem Vorwurf dieser starken Kommerzialität, ob wir die Spiele quasi gemeinnützig erklären. Ich glaube, darum geht es ja auch gerade in einem Rechtsdiskurs, geht es darum nicht, sondern es geht darum, das Handeln der Menschen als gemeinwohlorientiert zu definieren. Und da geht es eben, da gibt es ja auch nur einen Adressaten in der Norm, nämlich die entsprechenden Vereine, die mal abgesehen von gemeinnützigen GmbHs, die im Sozialbereich laufen, aber die für den Sport sind das eben die Vereine, die relevant sind, die dort eben auch einen Handeln vor allem im Breitensport des E-Sport quasi privilegiert bekommen. Und das finde ich erstmal nochmal ganz wichtig. Es geht nicht darum, Spiele zu fördern, ne? Es geht darum, das Spielen zu fördern. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und Ihr Kollege Herr Mayer hatte bei uns auf dem German eSports Summit, Herr Klingbeil erinnert sich sicherlich noch, gesagt, also eigentlich ist es von uns als BMI gar kein großes Problem, Vereine sind jetzt schon gemeinnützig. Das Finanzamt Nord, da musste er leider gehen wegen einer wichtigen Abstimmung, das Finanzamt Nord sieht das ganz anders, hat dem Hamburger Sportbund da auch eine ganz klare Mitteilung gemacht, auch für das, was als virtuelle Sportarten hier gehandhabt wird, droht der Verlust der Gemeinnützigkeit für Sportvereine, die sich damit beschäftigen und die das als Angebot aufnehmen, wenn die das nicht unter ganz, 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 ganz engen Voraussetzungen dort mit einbeziehen. Also so ganz absurde Forderungen. Und wichtig ist, glaube ich, da am Ende zu sehen, wir blockieren hier eine Entwicklung. Wir haben ganz, ganz viel unterschiedliche Informationen und auch in den Behörden ganz unterschiedliche Wissensstände. Und ich glaube, das sollten wir erstmal auf eine Ebene bringen. Und da sagen wir auch als ESBD, da bieten wir an, wir setzen uns mal in der Runde zusammen. Wir schauen uns das Ganze als einem gemeinsamen E-Sport-Ausschuss sozusagen auch nach dänischem Vorbild an und entwickeln hier zusammen ein gemeinsames Verständnis davon, was E-Sport ist, auch unter dem Respekt der Autonomie des E-Sports. Es wird ja immer viel über die Autonomie des Sports geredet. Hier auch unter dem Respekt derjenigen, die E-Sport gestalten. Und dann schaffen wir damit auch eine entsprechende Wissensbasis, von der aus die nächsten Maßnahmen, die können aus dem Bundestag kommen, Sie haben auch ein Gesetzinitiativrecht in der Bundesregierung, damit wir dieses Thema Gemeinnützigkeit endlich mal vom Tisch kriegen.
Nur für den Hamburger Fall, den Sie zu Recht erwähnen, da wäre es jetzt unfair, wenn ich dem Publikum nicht sagen würde, ein Sportverein, der mal ursprünglich in der Vergangenheit seine Gemeinnützigkeit wegen der Ausschließlichkeit seiner sportlichen Betätigung erhalten hat, also das ist die Voraussetzung für die Gewährung der Gemeinnützigkeit, wenn der sich jetzt umorganisiert oder in seinem Wesensgehalt mehr zu Gaming oder E-Sports geht, was nicht der bisherigen traditionellen Ansicht der Verwaltung entspricht, dann verliert der eventuell seine Gemeinnützigkeit als Sportverein. Aber das hatte ich vorher sagen wollen, er kann sie anders trotzdem gewinnen. Also die Gemeinnützigkeit können Sie nicht nur über eine Vollübernahme des Sportbegriffes, wie wir ihn bisher haben, erwirken für den ESBD, sondern auch über Aspekte, die vorher auch in dem Gespräch zwischen den beiden, dem E-Sportler und dem Analogsportler aufgetreten ist, durch das, was man erzieherische Aspekte durchaus auch bei Strategiespielen zusprechen kann. Also da gibt es, glaube ich, in der Tat innerhalb der Abgabenordnung gibt es durchaus Flexibilität und da müsste man, oder ich kann Ihnen nur den Tipp geben, das machen Sie aber, glaube ich, sowieso, da muss der ESBD sich wirklich mit den Finanzbehörden auseinandersetzen. Die gewähren ganz allein die Gemeinnützigkeit, entweder weil sie sportlich sich betätigen oder aber, es gibt nämlich drei Wesensgehalte für Gemeinnützigkeit. Sie müssen dem Gemeinwohl materiell, geistig oder jetzt habe ich das dritte vergessen.
Sittlich, oder?
Sittlich, genau, entsprechen. Materiell, wenn Sie eine große Stiftung machen, sind Sie natürlich gemeinnützig. Nur um ein Beispiel zu nehmen. Und in eine der drei Kategorien will ich gar nicht ausschließen, dass Teile dessen, was Sie als Aktivität vertreten, reinpassen würden. Aber nicht zwingend Sport. Nicht zwingend Sport in der bisherigen Auslegung.
Darf ich nur ganz kurz nachhaken, wenn ich mich nicht irre, ist doch der erste E-Sport-Verein auch unter dem Aspekt der Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützig anerkannt worden?
Das ist tatsächlich so. In Leipzig hat sich der Leipzig E-Sports unter dem Label Förderung der Jugendarbeit, heißt das, glaube ich, bin tatsächlich in dem Paragraph nicht ganz so bewandert, dort auch quasi reinschreiben lassen und das setzt ja auch aktiv um. Das große Problem daran ist, dass die Adressaten von Jugendarbeit tendenziell unter 27 sein müssen. Für viele im Raum ist das vielleicht so eine Selbstverständlichkeit. E-Sport ist ein Kinder- und Jugendphänomen. Tatsächlich ist E-Sport aber ein Erwachsenenphänomen. Eins, das junge Erwachsene und das ganz viel auch tatsächlich, wenn man sich jetzt mal ein anderes Beispiel anguckt, Magdeburg E-Sports, auch ein großer Verein in Magdeburg, 250 Mitglieder, da ist die Altersgrenze 26,75 Jahre. So, da haben wir jetzt also das Durchschnittsalter. Das heißt, die Adressaten der Arbeit des Vereins, das sind ja hauptsächlich die Vereinsmitglieder, sind, wenn sie jetzt nur ein bisschen älter werden, was leider der Lauf der Natur ist, kommen die wieder aus dieser Notlösung Förderung der Jugendarbeit, fallen die wieder raus. Und dann haben wir das nächste Problem. Wir können das jetzt hier irgendwie mit der Gemeinnützigkeit verschieben auf die nächste Legislaturperiode. Ich weiß, das ist ein beliebtes Instrument in der Politik. Wir können uns aber auch in eine offene Debatte darüber wagen und diesen Konflikt nicht mit Anwälten führen.
Herr Jagner, wir haben einen Vertreter aus der Regierungspartei hier. Herr Klingbeil, ist das was für diese Legislaturperiode noch da, eine Entscheidung zu finden?
Also mein Wunsch ist, dass das in dieser Legislatur passiert. Und ich habe, glaube ich, auch meine Position hier deutlich gemacht. Und das führt auch bei mir in der eigenen Partei nicht nur zu Applaus. Ja, aber trotzdem, Hans, siehst du ja, was passiert. Also ich finde, es ist ja vieles passiert. Ich habe angesprochen, was im Auswärtigen Amt mit den Visa passiert ist. Wir haben in der Tat jetzt die ersten Entscheidungen von Finanzbehörden, die ich auch eher positiv finde für den ganzen Bereich E-Sport. Ich erinnere mich daran, als ich die ersten Debatten auch mit dem DOSB damals geführt habe, da war eine sehr harte Ablehnung. Also ich merke, dass es mittlerweile auch bei den relevanten Akteuren im Sportbereich ja Diskussionen gibt. Herr Kerber hat das deutlich gemacht für das Innenministerium. Also ich finde sozusagen, dass von diesen verhärteten Fronten, die ich selbst in der Debatte noch vor 3 Jahren wahrgenommen habe, wir ein ganzes Stück vorangekommen sind. Dass es natürlich auch im E-Sport-Bereich Akteure gibt, denen ich nicht unterstelle, dass ihr Hauptinteresse ist, dass wir junge Menschen in Vereinen binden, dass wir junge Menschen auch sportlich voranbringen. Da müssen wir auch offen drüber reden. Natürlich ist da ein riesiger Markt. Ja, das ist, wenn ich mir angucke, was gerade im Bereich der Werbung passiert, wie aus dem klassischen Sport gerade wirklich Millionenbeträge abgezogen werden, die jetzt in den E-Sport-Bereich gehen. Welche Unternehmen strategische Entscheidungen treffen, dass sie nicht mehr den Fußballverein, den Basketballverein, was weiß ich, welchen Verein finanzieren und dass sie in den E-Sport-Bereich, dann reden wir auch von einem sehr harten Wettkampf der Interessen. So, das, was aber mein Hauptinteresse als Politiker ist, dass wir gerade eine gesellschaftliche Entwicklung haben, bin selbst kein Gamer. Ich habe das immer mal gemacht, aber ich habe einfach wahrgenommen, was in diesem Bereich passiert ist, dass wir diesen Bereich gesellschaftspolitisch nicht verschlafen und dass wir uns darum kümmern, dass junge Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen, auch sozial engagieren wollen, die sagen, wir wollen dort uns um Strukturen kümmern, wir wollen füreinander da sein, wir wollen, so wie wir das vorhin gehört haben, in der Teamleistung auch Dinge voranbringen, dass wir uns als Politik um die kümmern. Und da müssen wir Entscheidungen treffen, die nochmal andere sind, als es heute der Fall ist. Mein Wunsch ist, Gemeinnützigkeit muss in dieser Legislatur kommen. Ich glaube auch, das habe ich ja bei euch auf dem E-Sport Summit gesagt, es gibt jetzt ein Window of Opportunity, weil wir reden werden über Gemeinnützigkeit von Attac und anderen. Das ist ein ganz anderer Bereich, aber da wird Politik jetzt gerade gezwungen, über Gemeinnützigkeit nochmal ganz anders nachzudenken. Und da sehe ich eine Chance. Und wenn Herr Kerber dann wirklich zum Staatssekretär im Finanzministerium rennt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt in diesem Jahr schon mal einmal da waren und gesagt haben, hier ist der Koalitionsvertrag, ihr müsst das umsetzen, sagen Sie mir Bescheid, ich komme gerne mit und wir können das zusammen machen. Ja, aber für E-Sport aber haben wir es ja reingeschrieben.
Herr Klingbeil, ist es auch deswegen so, weil man mit E-Sport-Bemühungen sich auch als Regierung so ein bisschen so ein Musterbeispiel geben kann, wir tun was für Digitalisierung in Deutschland?
Also ich meine, ich bin jetzt 41, ich würde mich jetzt nicht mehr als jung bezeichnen, aber im Politischen bin ich noch jung. Also und das trifft ja auch Dorothee Bär und natürlich haben wir nochmal einen anderen Blickwinkel als vielleicht ein Horst Seehofer. Ja, und wir haben schon gesagt, dieses ist auch ein Thema, wo man sich drum kümmern muss und es geht dann nicht drum, ob man sagt, wir wollen jetzt noch, brauchen noch irgendwas für Digitalisierung und da machen wir einen Haken dran, weil wir was gefunden haben, sondern es geht auch um Lebensrealitäten, in denen wir uns ja bewegen. Ich war 7 Jahre lang in der Jury vom Deutschen Computerspielpreis und man sieht doch, wie da eine Szene sich verändert und wenn ich mitbekomme, dass irgendwie 209 Millionen Menschen das League of Legends Finale gucken auf YouTube, dann ist das doch eine riesige Gruppe, wo ich auch sage, um die muss Politik sich kümmern. Aber es geht nicht darum, dass man dann zwanghaft was im Bereich der Digitalisierung sucht.
Herr Jagner, wir reden die ganze Zeit über Gemeinwohl, über Gemeinnützigkeit. Warum ist das eigentlich so wichtig für Sie? Geht es da vor allem um finanzielle Fragen, um Steuerfragen. Also wir hatten vor einem halben Jahr hier im Deutschlandfunk in unserem Sportgespräch darüber auch diskutiert. Da war für den E-Sportbund Jan Pommer zu Gast und er hat gesagt, zur Not fechten wir das durch alle Instanzen. Scheint also ein ganz wichtiges Thema für Sie zu sein.
Natürlich, weil es die Grundlage der Strukturierung einer Amateurbasis ist, eben einer Basis, die eben nicht in dem großen gewerblichen Bereich, den wir aus allen sportlichen Bereichen auch kennen, sondern hier eben ein Amateur- und Breitenbereich entsteht, der am Ende natürlich auch den Nachwuchs prägt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da wird es dann auch wieder so ein bisschen relevant für die Bundesebene und auch für das Bundesministerium des Inneren. Wenn wir nämlich darüber reden, wo stehen wir eigentlich in 5 Jahren, in 10 Jahren, was die internationalen Spitzenathletinnen und Athleten im E-Sport angeht. Da müssen wir auch gucken, wie wir jetzt eben diese Rahmenbedingungen schaffen. Und Gemeinnützigkeit ist dafür ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um die Arbeit in den Vereinen, in den Organisationsstrukturen zu erleichtern. Und es ist natürlich auch eine ganz, ganz konkrete Frage. Und darum finde ich das auch toll, dass wir in den letzten, ich war schon 2016 im Bundestag bei der SPD bei dem Fachgespräch zu Gast. Und schon da haben wir uns darüber unterhalten. Hier werden Kompetenzen immer wieder hin und her geschoben, Verantwortung immer wieder hin und her geschoben. Für die Vereine an der Basis, für die ist ganz, ganz viel von dem, was wir hier reden, nicht interessant. Für die ist es aber interessant, dass sie in guten Rahmenbedingungen ihre Arbeit machen können, dass sie gegebenenfalls dadurch gestärkt werden, dass ihr Ehrenamt, dass ihre Trainertätigkeit entsprechend auch über die Pauschalen absetzbar ist, dass sie hier eben auch in ihrer großen gesellschaftlichen Leistung, die sie bringen, anerkannt werden. Und dass sie dafür auch gefördert werden und dass wir diesen ganzen Bereich entsprechend stärken und entwickeln können.
Also meine Frage daran wäre, woher Sie diesen Wunsch und das Bedürfnis der E-Sportler nach Strukturierung nehmen. Wir erkennen es persönlich nicht. Wir haben im Moment, es ist nicht so, dass bei unseren Landessportbünden die Vereine an die Tür klopfen und sagen, wir wollen jetzt unbedingt die Aufnahme im organisierten Sport erlangen. Das heißt, dieses Strukturierungsbedürfnis, was Sie darstellen, um es von der Basis zu heben, das können wir persönlich nicht erkennen. Wenn wir richtig informiert sind, sprechen wir aktuell von circa 100 Vereinen in Deutschland, 30 Mitgliedsorganisationen im ESBD. Das heißt, diesen ganz starken Wunsch nach Strukturen erkennen wir im E-Sport aktuell nicht.
Ich glaube, dass man das auch tatsächlich vor dem Strukturmerkmal sehen muss, dass wir dieses Angebot auch erst seit anderthalb Jahren schaffen. Ne? Also dass diese Strukturierung, die über den ESBD ja auch forciert wird, seit anderthalb Jahren erst da ist. Das heißt, dass sich hier nicht von heute auf morgen 80.000 Vereine organisieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, auch gerade vor der langen Historie des DOSB, der zu diesem Punkt in dieser Zeit sozusagen geführt hat. Gleichzeitig sehen wir natürlich die Diskussion. Wir haben ja verschiedene Abteilungen. Wir haben eine Abteilung Breitensport, wir haben eine Abteilung Leistungssport. Und gerade in dem Leistungssportbereich wird sich ganz, ganz viel darüber unterhalten, wo kriegen wir eigentlich Nachwuchskräfte her? Wo sind unsere Athletinnen und Athleten sozusagen? Warum sind die vielleicht auch mal nicht ganz so gut wie die Dänen, die das vor allem im Schulsystem zum Beispiel sehr stark repräsentiert haben und dort auch sehr frühen Zugang zu Counter-Strike zum Beispiel haben? Und da sind keine der gesellschaftlichen Werteproblematiken eingetreten. Da muss man eben sehen, dass es natürlich auch eine Bedürfnislage gibt im Gesamtbereich nach dieser Strukturierung, dass danach nach Lösungen gesucht wird und diese Lösungen versuchen wir hier auch anzubieten. Gleichzeitig, ich komme selbst aus einem Verein, den ich 2016 gegründet habe in Berlin. Es geht ja am Ende auch nicht nur um die großen Strukturierungsfragen, sondern es geht auch darum, die Leute zusammenzubringen. Und dieses Bedürfnis nach sozialer Nähe, nach physischen Begegnungsräumen, nach Zusammentrainieren. Ich glaube, das hat man vorhin sehr, sehr gut auch gehört bei dem Wortbeitrag des Kollegen aus Aachen. Dieses auch in einer Einheit, in einem Team sozusagen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Gegebenenfalls steht da aber ein ganzer Verein hinter. Als Magdeburg eSports den ESPD-Vereinspokal gewonnen hat, das konnte man von Leipzig nach Magdeburg sehr gut auf der Autobahn nachvollziehen, wie groß die Freude da war, weil der ganze Verein hin und her gefahren ist.
Ganz kurz, Volker.
Eine Rückfrage hätte ich noch. Tatsächlich auch da, nach unserer Einschätzung, sind die Spiele sehr unterschiedlich aufgestellt und haben nicht das gemeinsame Bedürfnis einer Struktur, sondern die Spiele untereinander scheinen ja sehr eigenständige Spieler zu haben und wenig Kommunikation und wenig Austausch untereinander.
Da kann ich tatsächlich nochmal auf die Keynote und den Kollegen Jonas Schmidt verweisen, der auf dem Germany Esports Summit geredet hat, der gesagt hat, tatsächlich, es gibt ganz, ganz viele Spieler, die sich untereinander spinnefeind waren, die tatsächlich gesagt haben, boah, mit den Counter-Strike-Leuten, da wollen wir nichts zu tun haben. Die spielen ja noch 1.6, die anderen spielen Counter-Strike Source, die anderen spielen CSGO und ich sehe schon einige Leute lächeln, sie kennen den Konflikt. Gehört tatsächlich mit dazu, genauso wie sich gegebenenfalls auch mal Basketballer oder Fußballer untereinander, ich kenne das aus meinem persönlichen Freundeskreis, die American Football Fans, die können sie mit Fußball, können sie die jagen. Mag alles sein, aber tatsächlich diese gemeinsame Identitätsfrage, die interessanterweise auch durch den DOSB forciert wurde, diese gemeinsame Identitätsfrage, was kennzeichnet uns eigentlich im E-Sport, was führt uns zusammen, hat dafür gesorgt, dass sich diese Gruppe auch viel, viel stärker kollektiv identifiziert, aber natürlich ist das auch weiterhin eine Entwicklungsfrage.
Nehmen wir vielleicht Frau Borgreve nochmal dazu, diese gemeinsame Identitätsfrage, die Herr Jagno da anspricht, ist das auch was, wo Sie dann auch Richtung Gemeinwohl sich mit diesem Begriff anfreunden könnten?
Nein, also das ist ja nichts Beliebiges, dass man Gemeinwohl gewährt. Also eine Dimension, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, oder warum, man kann ja die Frage stellen, warum ist der Sport eigentlich gemeinnützig, wenn er in vereinsorganisierter Form dort stattfindet? Und es liegt ja mit Sicherheit auch daran, dass es sehr positive Effekte gibt, die man dem Sport zuschreibt, vor allen Dingen im pädagogischen Sinne, aber auch im gesundheitlichen Sinne. Und es gibt ja nicht nur einen gesellschaftlichen Diskurs über Modernisierung und die Jugend, die zunehmend in diesen digitalen Welten sich rumtreibt, die davon fasziniert ist. Wir haben aber auch einen Diskurs über gravierende Gesundheits- und Entwicklungsprobleme von Kindern und Jugendlichen, was Bewegungsmangel, was Übergewicht, was motorische Defizite angeht. Und dort hat der Sport Funktionen, die man ihm zuschreibt. Und das ist auch eine Dimension, wo man überlegen muss, will man dort eine Gleichstellung und reagiert darauf. Also die Bewegung ist da, ich will die auch nicht zerreden. Ich will auch nicht verhindern, dass wir haben Vereinigungsfreiheit, dass sich dort Vereine bilden und sagen, wir machen das zu unserer Sache, wir wollen das fördern. Aber die Frage ist, muss das unter dem Dach des organisierten Sports passieren? Davon würde ich wieder abraten, weil diese positiven Effekte, die wir dort haben, die gefördert werden, die werden dadurch konterkariert. Und aus meiner Sicht geht es ja neben der Gemeinnützigkeit den E-Sport-Organisationen vor allen Dingen um Legitimationsgewinnen. Also ich würde die These aufstellen, dass man dort eigentlich weniger Interesse am Sport hat als an der gesellschaftlichen Legitimation, die dem Sport zugeschrieben wird. Man möchte das als Vehikel benutzen, um diese Legitimation auch für die Computerspiele zu bekommen. Und da muss man dann aber ganz klar wieder sagen, in dem Diskurs gesellschaftlicher Problementwicklung ist das ein bisschen kontraproduktiv, jetzt auch noch zu fördern, dass man systematisch, strukturell den Bewegungsmangel, der nun mal mit dieser Tätigkeit verbunden ist, fördert. Ob das nun im Schulsport ist oder in Dingen, die man dann als Sport deklariert, die aber nichts mit dazu zu tun haben, die aber natürlich dann zur Legitimation dieser Tätigkeit wieder beitragen würden. Also das scheint mir kontraproduktiv zu sein.
Frau Rücker, wenn der klassische Sport immer unattraktiver wird, das IOC Ausrichter sucht für Olympische Spiele. Sie müssten sich doch eigentlich die Hände danach reißen, diesen Markt in die olympische Familie reinzuholen und daraus wieder eine ganz tolle große Sache zu machen.
Also das würde ich gerne tatsächlich etwas differenzierter betrachten, die Unattraktivität des traditionellen Sports. Nochmal, wir erkennen das nicht. Wir sehen zumindest in unseren Vereinen, was Mitgliedschaften anbelangt, seit 10 Jahren eine konstante Linie und im Moment kein nachlassendes Interesse an Sport und Bewegung im Verein. Das ist das eine. Das zweite, was Sie natürlich angesprochen haben, ist natürlich die Frage des Zuschauermarktes. Und auch da sagen wir, dass es nach wie vor schon noch sehr attraktive Formate und Produkte gibt. Und gerade das eins derjenigen, die Sie angesprochen haben, Fußball, dem würde ich zwar auf hohem Niveau einen minimal schwächelnden Markt unterstellen, aber letztendlich noch nicht keine dramatischen Einbrüche, die wir zumindest erkennen, was die Attraktivität von auch Zuschauersport anbelangt. Das Weitere, was Sie gesagt haben, das IOC, natürlich haben wir an bestimmten Stellen im Moment mit dem Thema der Glaubwürdigkeit zu kämpfen, ja, aber ich glaube, es gilt auch dagegen zu wirken und letztendlich auch nochmal die positiven Effekte oder die positiven Elemente dann darzustellen. Und wenn wir nochmal rückblickend jetzt, würde ich gerne nochmal aufgreifen, auf Pyeongchang schauen und sehen, was in Pyeongchang und die Erlebnisse und die Ergebnisse und das Auftreten des Teams in Pyeongchang, was das ausgelöst hat und wie viel Begeisterung das wieder für Sport und für Leistungssport in Deutschland geweckt hat, dann muss ich sagen, war da ein Stück weit auch ein gegenläufiger Trend zu erkennen.
Und Sie wollen trotzdem die olympische Perspektive, Herr Jagno, wahren?
Entschuldigung, noch einen Punkt, weil Sie gefragt haben, was den Markt anbelangt, ob wir nicht gefordert sind, den Markt aufzugreifen. Das muss ich noch mal eben erläutern. Natürlich haben Sie eine attraktive Zielgruppe mit jungen Menschen, die Sie dort sowohl im aktiven E-Sport-Bereich als auch im Zuschauermarkt für sich reklamieren oder letztendlich ja wirklich auch gewinnen. Wir aber sagen tatsächlich, dass wir gefordert sind, den Kern dessen, was uns als organisierten Sport ausmacht, den zu bewahren und dafür zu sorgen, dass wir den tatsächlich unter allen Umständen halten. Und das alleinige Ziel der Mitgliedergewinnung und Bindung kann für uns nicht ausschlaggebend dafür sein, dass wir uns sozusagen so weit öffnen, dass wir damit möglicherweise das, was uns im Kern ausmacht und was uns im Kern eben diese 27 Millionen Mitgliedschaften gebracht hat, dass wir das aufgeben.
Sie haben selbst die Glaubwürdigkeitskrise oder das Glaubwürdigkeitsproblem angesprochen. Herr Jagno, das wollen Sie trotzdem, trotz aller Schlagzeilen, UEFA, FIFA und Co., ist das trotzdem für Sie auch eine Option für die Zukunft?
Also ich glaube, wir müssen ganz stark trennen zwischen der Diskussion, hat E-Sport überhaupt eine olympische Perspektive? Weil diese Frage tatsächlich, wie viele andere Fragen auch in der E-Sport-Community sehr divers und sehr differenziert geführt wird. Wir haben uns als ESPD-Präsidium schon im letzten Jahr, als wir beim IOC zu Gast waren auf dem ersten E-Sports-Forum, danach sehr kritisch geäußert, haben gesagt, wir sehen, dass es dort eine interessante Überschneidung gibt, insbesondere auch von den Werten, die wir gemeinsam vermitteln können. Respekt, Fairplay, Toleranz, Team und Teamgeist, Internationalität, dass die Strukturen aber tatsächlich gerade für das Wettbewerbsformat der Olympischen Spiele sehr unterschiedlich sind. Und wir haben das gerade gehört und das ist tatsächlich ein Punkt, den wir sehr aktiv mit dem wir uns sehr aktiv auseinandersetzen müssen. Die Spielgestaltung im E-Sport, also die Gestaltung der einzelnen Videospiele, mit denen wir spielen, die ist an ganz andere Dynamiken gebunden, als es ein vier- oder noch länger dauernder jähriger Rhythmus im IOC ist. Ich kann also nicht sagen, wenn ich jetzt 7 Jahre vorher festlege, das und das sind die E-Sport-Titel, dann kann ich in den seltensten Fällen sagen, in 7 Jahren werden die tatsächlich noch gespielt, noch gepflegt oder die Athletinnen und Athleten, die in diesem Bereich sich sozusagen engagieren und antreten, sind tatsächlich das, was wir als Deutschland sozusagen in den internationalen Wettbewerb reinschicken wollen. Davon anders zu sehen ist, glaube ich, die Frage nach der Strukturierung im deutschen Sportsystem, weil das auch nochmal eine andere Strukturierungsfrage ist. Und hier haben wir uns zuletzt im März auch nochmal ganz klar geäußert. Wir sehen uns, und das ist nämlich auch die, finde ich, ein Missverständnis, das immer wieder aufkommt. Wir stellen ja keinen Aufnahmeantrag im DOSB. Zumindest ist keiner von uns eingegangen. Ich hoffe auch von niemand anders. Wir stellen ja keinen Aufnahmeantrag im DOSB, sondern wir sehen das gegebenenfalls als Idee des gemeinsamen Wachsens und auch vielleicht der gemeinsamen Weiterentwicklung und sehen dort eher eine kooperative Zusammenkunft, aber ganz klar als Sportverband. Und das ist ganz wichtig als Sportart.
Da würde ich gerne direkt drauf eingehen, wenn ich ganz kurz darf, weil die Frage der Kooperation von Sportverband zu Sportverband ja jetzt mehrfach tatsächlich auch von Ihnen thematisiert worden ist, nicht zuletzt gerade noch vor einer Stunde in der Pressemitteilung entsprechend. Unsere Antwort darauf ist, und das wissen Sie ja, Jagno, dass wir immer für den Dialog bereitstehen. Nicht umsonst waren Sie ja auch Teil mit der Gruppe, die unsere Positionierung erarbeitet hat. Also für den Dialog stehen wir bereit, aber unsere Positionierung dazu ist eben, dass wir sagen, vom Sportverband zu einem gesellschaftlichen Akteur, ja, aber aus unserer Perspektive nicht zu einem anerkannten Sportverband. Und tatsächlich der Dialog auf Augenhöhe, auch damit haben wir durchaus ein Problem, weil wir sagen, wir vertreten 27 Millionen Mitgliedschaften in 90.000 Vereinen und gegenüber einem Akteur, der 30 Mitglieder hat und 1.000 organisierte E-Sportler, da sehen wir durchaus noch einen Größenunterschied. Und deswegen ist auch die Frage, und das würde ich auch nochmal an dieser Stelle zu der Frage der Kooperation beleuchten wollen, die Frage ist, wie weit ist der organisierte Sport verantwortlich für das Wachstum und die Strukturen des E-Sports? Und das ist ja ein Stück die Forderung da drin, dass wir als organisierter Sport Sie in Ihrer Entwicklung begleiten. Und ich muss schon kritisch die Frage stellen, ob es unser Auftrag und unsere Aufgabe ist, Sie in diesem Wachstum und in dieser Entwicklung von Strukturen dort entsprechend zu unterstützen.
Also letztendlich, was Ihre Aufgabe ist und was Ihre Strategie und Ihre Zukunftsplanung angeht, da möchten wir Ihnen gar nicht reinreden. Ich glaube aber, dass das keine Einbahnstraße ist. Also nicht nur Sie können uns Aspekte und Anreize und Anregungen vor allem geben, wie wir uns weiterentwickeln können, sondern auch wir als E-Sport und wir auch als ESBD können gegebenenfalls in einem Dialog Anreize und Entwicklungsperspektiven für den Sport aufzeigen. Und die Frage ist letztendlich, möchte man das zusammen machen oder sagt man, das interessiert uns eigentlich nicht und deswegen brauchen wir das nicht. Vor diesem Hintergrund, ich glaube schon, dass es sich unabhängig davon, welche Größe man hat, dass es sich an vielen Stellen auch auf rein fachlicher Ebene natürlich um eine Augenhöhe zu bemühen ist. Und das ist auch natürlich ein Anliegen, das wir weiter vorantragen werden.
Der Herr Kerber meldet sich schon die ganze Zeit.
Ja, das Beispiel oder das Stichwort Olympiade ist vielleicht ganz nützlich, um dann doch Wesensunterschiede, ohne sie zu werten, herausstellt. Die Olympischen Spiele finden ja alle 4 Jahre statt und dort treffen sich dann Athleten aus der ganzen Welt, aus 190 Ländern oder sogar noch mehr. Und warum interessiert uns das im Ministerium? Weil wir alle 4 Jahre die Teilnahme, also ich rede jetzt von den Sommerspielen, das ist bei den Winterspielen natürlich genau dasselbe, aber Tokio steht vor der Tür, alle 4 Jahre haben wir einen etwas höheren Sporthaushalt, weil wir es diesen Sportlern ermöglichen, zu diesen Olympischen Wettkämpfen zu fahren. Das sind ganz profane Kosten. Jemand, der im Kanu- oder im Ruderwettbewerb unterwegs ist, muss die Dinger, das Sportgerät, das Ruderboot oder das Kanu erstmal nach Tokio bringen. Das macht ja weder die Lufthansa noch die anderen Airlines umsonst. Das muss also bezahlt werden. Das für mich Faszinierende an vielen oder an den meisten E-Sports-Disziplinen, was mir auch in diesem Trailer heißt, dass die E-Sports-Teilnehmer jeden Tag Olympiade machen. Jeden Tag, jede Stunde. Ich bin ja jemand, der schaut anderen, also den eigenen Kindern nur über die, bei mir sind es halt noch die Kinder, mich haben sie noch nicht überredet mitzuspielen. Mache ich vielleicht jetzt mal.
Können wir auch gerne Trainer für anbieten.
Gut, gern. Dann schaue ich denen über die Schultern. Was ich faszinierend finde, dass, was weiß ich, mein Sohn mit jemandem im Team aus Indien zeitgleich spielt. Das finde ich faszinierend. Das ist etwas, was dem E-Sport, dadurch, dass er aus einer digitalen Netzwerkwelt kommt, sofort zu eigen ist, sie haben immer eine globale Community eigentlich. Davon träumt der Kanut, der kann sich nicht jeden Tag, wenn er will, global messen mit anderen. Dazu muss er auf internationale Sportwettkämpfe, da muss er weite Wege gehen. Das heißt, E-Sport verbindet Akteure, ich weiß, der Begriff Athlet ist da umstritten, also nicht bei Ihnen, aber bei vielen anderen, aber der E-Sport verbindet Akteure weltweit. Das ist schon etwas, was eine eigene Wertigkeit hat. Was aber ich finde, was die E-Sport-Akteure, wo ich mal als eigenständiges Kriterium, was sie von anderen Sportakteuren abgrenzt, herausstellen könnten. Denn diese Wertigkeit ist ja etwas, was aus der Digitalität kommt, was vielleicht diese Aktivität auch so faszinierend macht. Warum sie auch faszinierend ist für Pädagogen, für Schulen und für andere, die um soziale Aktivitäten bemüht sind. Und das ist etwas, was mir bislang in der Diskussion, nicht hier heute Abend, aber auch generell im politischen und im gesellschaftlichen vielleicht ein Stück zu kurz kommt, dass hier ganz andere Wertigkeiten entstehen.
Wir müssen mit Blick auf die Uhr auch so ganz langsam mal Richtung Ende unserer Diskussion kommen. Ich würde gerne noch zum Schluss ein bisschen über Perspektiven und über Zukunft reden. Wir haben über die Kooperation oder die angestrebte Kooperation schon gesprochen. Herr Klingbeil, Sie haben mal in einem Gastbeitrag für die Zeit auch über die gesellschaftliche Verantwortung von E-Sport geschrieben. Wir haben es im Vortrag von Professor Wendeborn auch schon angesprochen gehabt. Wie sehen Sie da die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren? Was würden Sie sich auch erwarten von den Funktionären und von den E-Sportlern, wie das weitergeht, auch gerade im Hinblick, Gemeinwohl haben wir diskutiert, auf gesellschaftliche Verantwortung?
Also diese kommerzielle Perspektive haben wir jetzt heute ausreichend beleuchtet. So, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich die Probleme, die da sind. Also das Suchtverhalten, die vielleicht auch die Vereinsamung, die Frage sozusagen sich von gesellschaftlichen Prozessen abzukoppeln. Vielleicht ist es dann nochmal die Leistung in der Schule, die drunter leidet, wenn man die Nächte durchzockt. Also und das sind alles Punkte, wo ich glaube, wenn es Vereinsstrukturen gibt, in denen man sitzt, in denen man sich austauscht, wo auch mal einer guckt, was dort gemacht wird, dass es dann besser ist. Aber dazu gehört natürlich auch eine Verantwortungsdebatte in die ganze E-Sport-Szene rein. Hier wurde vorhin jetzt so ein bisschen lapidar mal gesagt, ja, die Schwachen werden oder die Verlierer werden dann ausgetauscht oder die Schlechten werden ausgetauscht. Klar, das ist in einer Fußballmannschaft vielleicht auch so, dass man dann nicht auf dem Platz steht, wenn man schlecht spielt. Aber ich glaube, genau um diese Verantwortung muss es auch gehen. Und das ist, ich glaube, jeder kriegt hier mit, dass ich die E-Sport-Szene sehr stark auch unterstütze und dass ich da auch politisch Forderungen stelle. Aber genauso habe ich auch Erwartungen. Und dazu gehört eben die Verantwortung über die Debatte über Verantwortung. Und die ist, glaube ich, auch nicht klein. Also ich meine, wenn man sich die Suchtzahlen anguckt, dann ist das ein Problem. Das darf man nicht verharmlosen. Aber das wird, glaube ich, offensichtlicher und auch die Möglichkeiten, damit umzugehen, sind größer, wenn ich junge Leute raushole, zu Hause aus dem Zimmer und sie eher in Vereine bringen, wo sie dann noch gemeinsam sitzen und spielen.
Gehen wir die Runde mal weiter so durch. Herr Kerber, würden Sie sich auch da noch mehr Einsatz versprechen, noch mehr Engagement, auch bezüglich der Probleme, die im Vortrag angesprochen waren, wenn es um Sexismus geht, wenn es um fehlende Diversität geht, wenn es auch um Manipulation geht oder um die anderen Probleme, die häufig heute Abend genannt worden sind, würden Sie sich da auch noch mehr Verantwortung oder noch mehr Engagement versprechen?
Also fairerweise gibt es diese Phänomene in allen anderen traditionellen Sportarten auch, sexualisierte Gewalt und Ähnliches. Das will ich gar nicht dem E-Sport-Phänomen einzeln oder verschwert oder besonders fokussiert zuweisen. Nein, das, was Herr Klingbeil sagte, ist genau der springende Punkt. Diese Szene, diese Aktivität, diese soziale Gruppe ist im Sich-Entwickeln. Und in diesem Sich-Entwickeln kommen neue Verantwortungen auf einen zu. Und ich finde, je mehr Transparenz, je mehr Eigenwerbung, je mehr Einladung besteht, schaut euch mal an, was es ist, was wir hier dort machen, desto mehr wird es auch entmystifiziert und desto mehr wird es dann auch auf eine viel verständlichere Weise für die Nichtspieler nachvollziehbar. Ein Beispiel, wir kümmern uns natürlich jetzt auch als Ausfluss des Koalitionsvertrags in der Sportabteilung des Innenministeriums mit personellen Ressourcen um das Phänomen E-Sport. Ist doch völlig egal, ob das im Digitalteil des Koalitionsvertrags steht. Die Realität ist, dass es irgendetwas irgendwie mit Sport zu tun hatte. So ungefähr detailliert kommen dann die Wählerbriefe oder die Anfragen von MdBs, auf die ich reagieren muss. Und natürlich beschäftigen wir uns. Ich glaube, meine Kollegen waren auf dem E-Sport Summit. Bei mir hat es nicht gereicht, weil ich irgendwo anders, nicht bei Sport, sondern bei anderen Zuständigkeiten war. Und so wird sich das entwickeln. Die Diskussion heute Abend fand ich auch auf eine erfrischende Art und Weise so gut wie nicht konfrontativ. Es war eher so ein Abtasten und natürlich auch ein Definieren und Abstecken des eigenen Claims. Das wird auch so weitergehen. Und auch das vielleicht für die Zuhörer nochmal. Es geht nicht im Arbeiten einer Bundesregierung, dass das immer dem anderen zugeschoben wird, sondern es gibt ganz klare Zuständigkeiten. Die Gemeinnützigkeit macht der Finanzminister, die bisherige Sportverantwortung machen wir. Und wenn es um soziale und pädagogische Aspekte geht, ist das Jugend- und das Bildungsministerium mit dabei. Ich kann das gar nicht alles bei mir polen, das geht auch nicht. Wenn die deutschen Olympischen Sportverbände ihre Gemeinnützigkeit abholen wollen, holen die dir nicht bei mir, sondern beim Finanzminister. Das wird auch so bleiben. Aber das sind die Vorbilder, wie man vielleicht auch hier mit dem Phänomen E-Sports wird umgehen müssen. Das Thema wird nicht weggehen. Wir werden uns im Ministerium und innerhalb der Bundesregierung weiterhin damit auseinandersetzen und wahrscheinlich vertieft und verstärkt. Das ist völlig klar, je mehr Leute das machen.
Welche Perspektiven in den nächsten Jahren sehen Sie, Frau Borggräfe? Wir haben es gehört, wir haben heute viel abgetastet. Sie müssen nicht unbedingt abtasten in Ihrem letzten Statement.
Nein, ich kann nur unterstützen, was wir auch gesagt haben, vor allen Dingen, was Frau Rücker gesagt hat in ihrem letzten Statement, dass der Sport sich darauf fokussiert, seine Kernmerkmale, seine Identität zu wahren. Also wir haben vor einem Jahr war die Gründung dieser AG, die Sie angesprochen haben, wo die Entwicklung relativ offen war, wo wirklich kontrovers auch gestritten wurde im Hinblick auf alle möglichen Szenarien. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht ist der Sport dort auf einem guten Weg. diese Abgrenzung weiter voranzutreiben, sich auf seine Stärken zu besinnen, gesellschaftlich auch zu kommunizieren, wo man steht. Man wird die Entwicklung dann absehen müssen, gerade im Hinblick auf die virtuellen Sportarten, die Aspekte, die wir zu Beginn diskutiert haben. Wie entwickeln die sich im Kontext von Vereinen? Haben die die Funktion, wirklich Kinder und Jugendliche zum aktiven Sport treiben, zu motivieren? Also das sind so Fragestellungen, wo man aufmerksam verfolgen muss, wie entwickelt sich das. Ansonsten, klar, die Computerspielszene wird sich weiterentwickeln. Es gibt eine organisierte Vertretung dieser Bewegung, die natürlich das gute Recht haben, sich dort für Strukturierung, Vereinsbildung einzusetzen. Aber ich würde stark dafür plädieren, dass der Weg jetzt weitergeführt wird, wie er eingeschlagen wurde, dass das in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen passiert.
Herr Jagno, dann frage ich Sie natürlich auch, wenn wir uns jetzt in 5 oder in 10 Jahren nochmal hier treffen würden, würden wir das überhaupt noch tun oder würden wir es nicht mehr tun, weil längst alles sich vermischt hat oder völlig voneinander getrennt ist?
Wahrscheinlich würden wir es in der virtuellen Realität tun mir vor allem den Weg nach Köln und Ihnen den Weg nach Berlin gegebenenfalls ersparen und damit die Umwelt schonen. Aber das ist eine ganz andere Frage. Tatsächlich glaube ich, dass wir kaum irgendwie in so einem dynamischen Bereich wie E-Sport in die Glaskugel gucken können, sagen, was ist in 5 oder in 10 Jahren. Ich kann sagen, was ich mir wünsche. Und das ist dann doch ein bisschen konfrontativ zu Frau Borg, Professor Borggräfe. Wir würden uns schon, und das ist, glaube ich, aus den Statements hervorgegangen, wir würden uns schon einen Weg wünschen, an dem man immer wieder auch Möglichkeiten auslotet, wie man zusammenkommen kann. Und wir sehen uns auch in den Kernmerkmalen des Sports repräsentiert. Da sehen wir keine große Problematik drin, sondern vor allem einen Diskurs, den wir weiterführen müssen. Ich glaube, das ist die wichtige Entwicklung, die wir jetzt haben. Wir haben gehört, wir haben ganz, ganz viele Herausforderungen. Wir haben es gehört auch Vortrag von Professor Wendeborn. Wir haben ganz, ganz viele Bereiche, die wir uns auch jenseits von wirtschaftlicher Verwertung zuwenden müssen, die wir entwickeln müssen und wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Und diese Verantwortung übernehmen wir als ESPD. Da laden wir auch dazu ein, gemeinsam dafür Verantwortung zu übernehmen mit jedem interessierten Akteur. Wir würden uns wünschen, wenn die Rahmenbedingungen von der Bundesregierung und von der Politik dafür entsprechend auch gestärkt werden, wenn es da eine einheitliche Strategie gibt, die auch die Häuser zusammenführt. Und ich glaube, dass wir dann auch tatsächlich auch diese Frage nach der Wirkung in der Gesellschaft irgendwann auch evidenzbasiert, so wie Herr Professor Wendeborn das am Anfang eingefordert hat, auch irgendwann evidenzbasiert, und dazu gehört eine Stärkung der Forschung auch dazu, tatsächlich beantworten können.
Frau Rücker, kommen wir irgendwann noch dazu, dass Sie gemeinsam mit dem E-Sport-Bund in die Gesellschaft wirken und die Jugend zur Bewegung animieren?
Die Jugend zur Bewegung animieren, da würde ich sofort bei dem Teil zustimmen. Also ich glaube,
geht es ums Gemeinsam.
Ich glaube, um das nochmal zusammenfassend auch zu unterstützen, wir sehen ja die Entwicklung, die da passiert. Und natürlich ist E-Sport ein Phänomen, dem wir uns auch zuwenden müssen. Und auch das ist ja ein Ergebnis unserer Arbeitsgruppe. Wir sind gefordert, unsere Vereine vorzubereiten auf das, was da passiert. Und wir müssen unseren Vereinen einen guten Umgang mit dem Phänomen E-Sport ermöglichen. Und das bedingt pädagogische Konzepte, die wir jetzt als organisierter Sport gerade entwickeln. Das bedingt natürlich auch nochmal Einfluss zu nehmen auf Trainerausbildung, wo wir einfach sagen, wir können das ja nicht ignorieren und wir wollen das auch nicht ignorieren, sondern unsere Vereine an der Basis werden mit diesem Phänomen konfrontiert und es gilt, sie optimal in diesem Prozess zu begleiten. Und das Zweite ist, dass wir unsere Verbände eben motivieren werden, sich mit dem Thema der virtuellen Sportarten auseinanderzusetzen, und zumindest in diesem Teil von E-Sport werden wir mit Sicherheit eng kooperieren und eben auch die Potenziale dazu ausloten, aber für uns eben beschränkt auf diesen Teilen.
Die Diskussion ist auf jeden Fall noch nicht vorbei, auch wenn wir mit unserem Podium jetzt zum Ende kommen müssen.